Ja, ihr lieben Geschwister, es ist Zeit für das Abschlusswort. Ich denke, uns allen ist es so gegangen, dass wir sehr vieles aufgenommen haben, sehr vieles an Informationen, sehr vieles an Wort Gottes, sehr vieles auch an geistlichen Einschätzungen über diese Zeit, in der wir leben. Und wenn ich dieses Thema formuliert habe, in der Kraft Gottes gegen den endzeitlichen Strom schwimmen, dann liegt dem die Beobachtung zugrunde, der Eindruck, dass eben diese Geisteseinflüsse dieser letzten Zeit so etwas wie einen Strom bilden. Eine Strömung, die uns immer mehr abwärts ziehen und abwärts treiben will. Mein Empfinden ist, dass jeder Gläubige, der wirklich heute dem Herrn Jesus treu nachfolgen will, dass er diese Strömung als eine widrige Strömung empfindet, erfährt und erlebt und dass es Kraft kostet, gegen diesen Strom zu schwimmen. Und viele Gläubige haben diese Kraft nicht. Und manche Gläubige verhalten sich einfach passiv. Sie wollen vielleicht nicht mitgehen mit diesem Strom des Abfalls und des antichristlichen, der antichristlichen Verführung, aber sie schwimmen auch nicht aktiv dagegen an. Und was passiert, wenn du in einem starken Strom dich passiv verhältst, einfach mitschwimmst? Du wirst abgetrieben, ganz ob du willst oder nicht. Wenn du vorwärts kommen willst, dann musst du gegen den Strom schwimmen. Und das kostet Kraft. Ich finde es immer wieder beeindruckend und interessant, die Lachswanderungen, wo diese Lachse, diese Fische nicht nur gegen den Strom schwimmen, sondern so stark sind in ihrem Verlangen, zum Ursprung zu kommen des Stromes, dass sie sogar über Wasserfälle, Meter hoch, gegen den Strom springen und dann weiter gegen den Strom schwimmen, bis sie an ihrem Ziel sind. Und solche sollten wir eigentlich sein. Gläubige, die bereit sind, gegen diese endzeitlichen Strömungen mutig anzuschwimmen, sich nicht von ihnen mittreiben zu lassen und wirklich auch mit dem Herrn voranzugehen. Und es liegt nicht am Herrn, ihr Lieben, wenn wir Kraft nicht haben. Das sollte uns allen auch klar sein. Bei dem Herrn haben wir alles an Gnade und Kraft, was wir brauchen. Und trotzdem empfinden wir manchmal diese Kraftlosigkeit, diese Müdigkeit und Trägheit und haben auch das Gefühl und merken auch, vielleicht auch manche Mitgeschwister, ja, wo standen sie vor 10 Jahren? Wo stehen sie heute? Wo werden sie morgen stehen? Es ist manchmal schon eine ernste Sache. Man merkt, ja, das sind Menschen, die sind abgetrieben worden. Die haben sich treiben lassen, kraftlos, passiv. Und jetzt sind sie weiter vom Herrn und von den biblischen Überzeugungen weg, als noch vielleicht vor 5 oder 10 Jahren. Es gibt auch andere, Gott sei Dank. Gläubige, die vielleicht eine Weile lang passiv sich haben treiben lassen und die plötzlich aufwachen und die plötzlich anfangen, gegen den Strom zu schwimmen, wo man merkt, da geht es voran geistlich. Das ist etwas Ermutigendes, etwas Schönes. Ich glaube, dass wir das auch hier unter uns erleben dürfen, dass Geschwister aufwachen und merken, was für eine Zeit es ist, in der wir leben und dann auch beginnen, wirklich dem Herrn konsequenter nachzufolgen. Und das ist, denke ich, auch der Schlüssel, und da wollen wir heute Morgen noch einmal uns Gedanken vom Wort Gottes drüber machen, der Schlüssel dafür, dass wir wirklich gegen diesen Strom schwimmen können, dass wir in einer engeren und tieferen Beziehung zu unserem verherrlichten, auferstandenen Herrn stehen. Er ist die Quelle aller Kraft, alles Sieges. Und von dieser Beziehung zu unserem Herrn hängt es letztlich ab, wie unser Weg in dieser letzten Zeit verlaufen wird. An ihm liegt es nicht. Er liebt uns, er will uns Kraft geben, aber es gibt bestimmte Voraussetzungen und Bedingungen, damit wir diese Kraft auch wirklich empfangen und ausleben können. Vielleicht zunächst einmal auch nochmal zu dem Charakter dieser Zeit. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir ja, ein Stück verstehen, was Gottes Wort auch über diese letzte Zeit und über die Verführungseinflüsse sagt, damit wir nicht entmutigt werden und nicht resignieren. Denn dazu besteht überhaupt kein Grund. Es ist eine schwere, eine herausfordernde, eine schlimme Zeit. Wir haben das ja auch heute Morgen gehört von Lothar, 2. Timotheus 3. Die letzten Zeiten werden schlimme, schwere, notvolle Zeiten sein. Aber der Herr Jesus hat uns in diese Zeit hineingestellt. Ich habe auch von einem Bruder in diesen Tagen eine Äußerung gehört, die habe ich selber auch schon so ähnlich gedacht. Ach, wäre ich doch im letzten oder vorletzten Jahrhundert geboren worden. Dort, wo alles noch anders war, wo noch alles erwecklich war, wo die Welt noch etwas mehr in Ordnung war. Kennt ihr das Gefühl? Ich verstehe das, ich kann das gut nachempfinden, aber es ist natürlich unsinnig. Ja? Unser Gott hat uns nach seinem perfekten Plan in genau die Zeit hineingestellt, in der wir sind. Und er hat uns auch alle Gnade zur Verfügung gestellt, in dieser Zeit treu dem Herrn zu dienen und zu überwinden. An Gott liegt es nicht. An dem Herrn Jesus liegt es nicht. In ihm ist die Fülle, in ihm ist der Sieg, die Kraft, die Gnade, alles. Und zwar nicht nur das Nötige, sondern es ist ein herrliches Wort in der Bibel, es ist überströmende Gnade. Also mehr als genug. Ja? Nicht nur mein Becher ist voll, sondern mein Becher fließt über. Das ist bei dem Herrn, aber das ist manchmal nicht bei uns. Dieses Spannungsfeld wollen wir heute Morgen noch einmal betrachten. Ja, woher kommt dieser Strom? Was hat er für einen Charakter? Dieser endzeitliche Abwärtsstrom. Ich lese noch mal 1. Timotheus 4,1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, dieser Endzeitstrom hat letztlich eine geistliche Wurzel in dem Wirken der Verführungsmächte der Finsternis. Und dieses Wirken ist ja an Gott vorbeigegangen. Der Teufel kann überhaupt nichts willkürlich tun, ohne dass der souveräne, allmächtige Gott es nicht zulässt. Dieses endzeitliche Geisteswirken der Verführung steht letztlich auch unter dem Wort in 2. Thessalonicher 2. Das ist ja von dem Kommen des Antichristen geschrieben, aber es gilt eben auch für die vorantichristliche Zeit, in der wir leben, auch sinngemäß. Vers 9, folgende, 2. Thessalonicher 2, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird Gott ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also letztlich ist es so, dass eben in der Endzeit solche wirksamen Kräfte der Irreführung wirken. Gott hat es zugelassen, aber er will nicht, dass irgendeiner der wahren Kinder Gottes davon sich mitreißen lässt und kaputt geht daran, sondern Gott möchte, dass wir wirklich auch in dieser Prüfung überwinden, dass wir lernen, diesen Geistesmächten im Geist Gottes zu widerstehen und sie zu überwinden. 1. Johannes 4 ist vielleicht auch noch so ein Wort, das uns da etwas zeigt von diesem Wirken der endzeitlichen Verführung, woher dieser Sog kommt, diese Kräfte, die die Leute in die Richtung Ökumene und Bibelkritik und Charismatik steuern. Da heißt es ja ab Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Und das spricht der Apostel Johannes von den Aposteln. Ja? Also ein echter Gläubiger wird unter anderem daran erkannt, dass er die Lehre der Apostel annimmt und befolgt und nicht die Irrlehren der falschen Propheten. Ja, das ist mal so ein ganz grundsätzliches Unterscheidungsvermögen. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Die ganzen Irrlehrer der Endzeit sind letztlich auch dadurch gekennzeichnet, dass sie die gesunde Lehre der Apostel ablehnen. Ja, sie berufen sich typischerweise auf die Evangelien und verdrehen da einige Äußerungen des Herrn, einige Gleichnisse, die man so und so deuten kann. Aber die Lehre des Apostels Paulus, den Klartext in den Briefen, lehnen sie ab. Ganz typisch und charakteristisch für die Verführung. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also ich denke, es ist uns eine Hilfe, wenn wir verstehen, der Endzeitzug, dahinter stecken Geistesmächte. Dann verstehen wir, warum manche Menschen, die geistlich blind sind oder gar nicht den Geist Gottes haben, sich so mitreißen und steuern lassen, denn sie haben ja gar keine Widerstandsfähigkeit. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir, wenn wir aus Gott sind, diese Geistesmächte überwinden können, weil der, welcher in uns ist, größer ist als diese ganzen Verführungsmächte. Ja? Also das darf uns ein Trost sein, denn dort, wo der Feind versucht, Menschen irre zu führen, da sind wir doch mit dem Herrn Jesus verbunden, der den Feind schon längst besiegt hat. Und deswegen glaube ich, dass eben für unsere Endzeitsituation Epheser 6 doch eine ganz wichtige Bedeutung hat, wenn wir widerstehen wollen, diesen Geistesströmungen, der Irreführung, der Gesetzlosigkeit, wie wir es auch heute Morgen gehört haben, den falschen Propheten und falschen Lehrern, dann können wir das nur tun in der Kraft des Herrn. Und das heißt ja in Epheser 6, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, nicht in uns selbst. Da geht es nicht um Charakterstärke, um Willensstärke, ja, sondern da geht es um die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes, die uns der Herr Jesus gibt. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark, oder man könnte auch übersetzen, werdet gestärkt oder lasst euch stärken. Das ist in dem Fall auch eine ganz hilfreiche Übersetzung. Lasst euch stärken in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Rechnen wir mit dem Sieg und der Kraft des Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist zur Rechten Gottes. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Das hat er uns verheißen in seinem Abschiedswort in Matthäus 28. Ihm ist sie gegeben. Alle Macht über den Teufel. Der Satan ist schon besiegt. Er hat Macht über die, die in der Sünde leben, in der Finsternis sind, aber er hat keine Macht über die Kinder Gottes. Der Herr Jesus hat uns herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Wir sind hineinversetzt in seine Königsherrschaft. Und er hat unbegrenzte Kraft und Macht, alles zu verändern, jeden Widerstand des Teufels beiseite zu fegen, die Sünde zu überwinden. Das können wir nur in der Kraft des Herrn Jesus. Und diese Kraft ist ganz besonders begründet in seiner herrlichen Auferstehung. Und so wie die Grundlage unserer Errettung und Erlösung der Tod des Herrn Jesus ist, sein Blut, das er für uns vergossen hat, sein vollkommenes Sühnopfer, das alle unsere Sünde weggenommen und getilgt hat, genauso ist die Grundlage unseres Siegeslebens die herrliche Auferstehung des Herrn Jesus Christus aus den Toten. Und mit dieser Auferstehung hat der Herr Jesus den Satan entmachtet. Er hat ihn entwaffnet, Kolosser 2. Er hat ihn besiegt. Und zwar völlig und endgültig. Er hat auch die Welt besiegt. Er hat den Tod besiegt, die Sünde besiegt. Alles hat der Herr Jesus besiegt mit seiner Auferstehung. Und er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und das heißt, in ihm haben wir den Sieg garantiert. Und das Gewaltige ist ja, dass die Bibel uns zeigt, wir sind mit Christus auferweckt. Ja, das ist die Verbindung. Nicht nur, dass er auferweckt wurde und diesen Sieg errungen hat, sondern wir sind ja eins gemacht mit Christus. Und da werden wir nachher noch drauf kommen. Das ist die Quelle unserer Kraft, dass wir mit dem Herrn Jesus eins gemacht sind in seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung. Und deswegen dürfen wir auf der Seite des Siegers sein, im Hinblick auf diese Endzeitmächte, die uns angreifen. Vielleicht lese ich noch die zwei nächsten Verse aus Epheser 6, die spielen auch eine Rolle für unser Thema. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Das ist interessant, dieses Bild. Ja, wir kennen heute Judo. Der Teufel ist ein Gegner, der uns nicht mit offenem Visier angreift, sondern er versucht, uns zu überlisten und hintenrum aufs Kreuz zu legen. Ja, beim Ringkampf und auch beim Judo kommt es darauf an, durch irgendeinen überraschenden Kniff den Angreifer oder den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass er seinen festen Stand verliert und dann liegt er auf dem Boden. Ja. Und das ist genau das, was der Feind versucht. Listige Kunstgriffe, mit denen er uns zu Fall bringen will. Aber in dem Herrn Jesus haben wir diese Waffenrüstung. Da könnten wir jetzt drüber predigen, aber das wäre eine eigene Predigt, können wir jetzt nicht machen. Ja? Aber es gilt schon, bist du gerüstet? Seid ihr gerüstet? Habt ihr den Schild des Glaubens? Habt ihr den Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen? Den Gürtel der Wahrheit? Oder lebt ihr noch in irgendwelcher Lüge, in Betrug? Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, lebst du in Sünde? Weißt du, dass Christus deine Gerechtigkeit ist? Wenn du das weißt und wenn du dich von Sünde fernhältst, dann wirst du überwinden. Und wenn da in deinem Brustpanzer ein Riesenloch ist, dann wird der Teufel genau da reinzielen und dich verletzen. Das ist ganz klar. Ja? Aber diese Waffenrüstung können wir jetzt nicht näher betrachten. Ich hoffe, ihr habt sie in Erinnerung und habt schon oft Epheser 6 gelesen, sonst wäre das vielleicht mal eine Gelegenheit, das mal wieder ganz bewusst zu tun. Ja, diese Waffenrüstung. Der Feind will uns aufs Kreuz legen, aber in dem Herrn Jesus haben wir alles, allen Schutz, den wir brauchen, damit er das eigentlich nicht machen darf. Und jetzt eben noch der Vers 12. Und das gilt eben für unsere Endzeitsituation. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und dann gilt es, standzuhalten. Nicht wie die Charismatiker sagen, wir müssen diese Mächte aus den himmlischen Regionen vertreiben, das ist grober Unsinn. Ja. Peter Wenz und solche Leute, die versuchen, den Himmel über Stuttgart freizubeten, damit die große Erweckung kommt und meinen, sie könnten irgendwelche Finsternisfürsten binden und in den Abgrund schicken. Ja. Das ist natürlich völliger Unsinn. Diese Mächte der Finsternis sind dort, weil Gott es so zugelassen hat und die bleiben dort, bis Gott einmal den Befehl gibt, dass Satan und seine Engel gebunden werden. Und dann sind die ohne großes Theaterdonner dorthin gekommen, wo sie hingehören. Aber im Moment sind sie noch hier, der Satan ist der Fürst dieser Welt. Und was wir machen, ist nicht ihn zu vertreiben, sondern wir sollen standhalten und unseren Auftrag treu ausführen und uns von dem Widersacher nicht wegdrängen lassen, zum Rückzug bringen lassen. Ja? Da geht es darum, standzuhalten gegen die endzeitlichen Angriffe und Winde. Und was gehört für uns dazu? Vielleicht da aus dem Epheser 4 nochmal so ein Bild, wo auch das mit der Strömung mit drin ist. Epheser 4, Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also, wenn wir zwiespältige, geistlich unmündige Gläubige sind, die nicht im Wort Gottes und in Christus gegründet sind, dann kann der Feind uns sozusagen hin und her treiben und dann sind wir in diesem endzeitlichen Strom ziemlich aufgeschmissen. Und es ist leider bei manchen Kindern Gottes der Fall, dass sie hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre, dass sie nicht einen klaren Kurs fahren können. Aber das liegt nicht am Herrn, sondern es liegt an unserem eigenen Herzenszustand, der nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Ich möchte noch einmal kurz eingehen, auch vielleicht zur Hilfe für uns auf diese Angriffe des Widersachers. Wie äußern sie sich denn eigentlich? Wie erlebt man das, wenn man dem Herrn nachfolgt? Nun, es sind immer wieder eigentlich dieselben Dinge. Ja? Der Satan versucht, uns anzugreifen als die Schlange mit der Versuchung zur Sünde. Und das ist immer wieder, gerade wenn wir auch dem Herrn dienen wollen, dass wir in Gefahr stehen, versucht zu werden, zu sündigen, moralische Sünden manchmal, andere Dinge, je nachdem. Aber dass der Feind versucht, uns in irgendeine Falle zu locken, damit wir unsere Kraft verlieren und unsere Verbindung zu dem Herrn Jesus durch solche Sünde betrübt und beeinträchtigt wird und er uns dann irgendwo eine Niederlage beibringen kann. Es gibt auch Angriffe in Gedanken. Ich denke, das ist bei manchen mehr, bei anderen weniger der Fall, dass der Feind versucht, zum Beispiel Ängste oder Zweifel zu säen, Verdammungsgedanken, Anklagegedanken. Manche Menschen trifft es ganz stark, ja, dass sie Verklagungsgedanken haben und ein Stück überhaupt nicht ihres Heils sich freuen können, dass diese Rettung in Christus ihnen verdunkelt ist und sie eben denken, jetzt hat Gott mich verworfen. Ja, solche Dinge kommen auch immer wieder vor. Angriffe des Feindes, die aber letztlich natürlich auch eine offene Tür haben durch unser ungläubiges Herz, durch Mangel an Glaube und Vertrauen auf den Herrn. Aber auch Verführungslehren gehört eben zu dem Arsenal des Widersachers, wenn jemand treu dem Herrn nachfolgen will, dass der Feind versucht, ihn auf irgendein Abseitsgleis zu schieben durch falsche Lehren, ja? Durch irgendwelche überspitzte oder eben ganz verdrehte Verführungslehren. Wir haben ja schon gesehen, was das für Dinge sein können, liberale, ökumenische, charismatische Lehren. Manchmal sind es auch andere Dinge. Und dann eben auch der Versuch, uns in diese Welt zu verstricken, dass wir ein Stück die Perspektive für den Dienst verlieren, indem wir uns in die Verweltlichung begeben, im Beruf vielleicht ganz aufgehen. Ja, ist vielleicht ganz interessant, da nochmal aus dem 1. Timotheusbrief auch so eine Ermunterung zu lesen, im 2. Timotheusbrief 2, eine Ermunterung zu lesen für Diener Gottes. Und da sehen wir auch, was da Fallstricke sein können. 2. Timotheus 2, ab Vers 1. Da heißt es: Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das ist auch wieder unser Thema. Wo finden wir Kraft? In der Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Also wenn du dem Herrn dienen willst, dann wirst du angeschossen. Dann kriegst du Schwierigkeiten durch Menschen. Du kriegst Schwierigkeiten manchmal vielleicht auch aus der unsichtbaren Welt, dass da so wie eine Art Mauer um dich herum gebaut wird zeitenweise. Es gibt widrige Umstände, wo man denkt, wie soll das jetzt weitergehen? Das ist ganz normal. Ja, wenn man dem Herrn dienen will, dann muss man mit solchen Anfechtungen und Widrigkeiten lernen und im Vertrauen auf den Herrn weitergehen. Ein guter Kämpfer, Jesu Christi, weiß, dass er sozusagen in einer geistlichen Kriegssituation ist. Und da verhält man sich automatisch anders, wie wenn man denkt, es ist alles Friede. Wenn alles Friede ist, dann lassen wir unsere schwere Waffenrüstung zu Hause und schlendern ohne Waffenrüstung in der Gegend umeinander, arglos und harmlos und ein Stück unbedarft. Ja. Aber wenn wir wissen, dass die Granaten in der Luft fliegen, dann ziehen wir unsere Waffenrüstung an, dann sind wir wach und dann bereiten wir uns vor. Und dann heißt es eben auch, Vers 4, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Nun, für die allermeisten von uns heißt es, wir haben den Auftrag vom Herrn, ganz normal in unserer beruflichen Arbeit zu arbeiten und dem Herrn zu dienen, als solche, die eben auch im Berufsleben stehen. Aber, auch wenn das so ist, ist es ein Unterschied, ob wir unsere berufliche Arbeit als ein notwendiges Übel zur Sicherung unseres Lebensunterhalts ansehen oder als ein falsches Mittel zur Lebenserfüllung, wo wir immer mehr Karriere machen, immer mehr Geld verdienen, immer mehr uns entfalten wollen. Und das war schon für manchen Diener Jesu Christi ein Fallstrick, dass er plötzlich in beruflichen, geschäftlichen Dingen verstrickt war und keine Zeit und Kraft mehr hatte, dem Herrn zu dienen. Da waren die Prioritäten falsch gesetzt. Und darum geht es hier. Ja? Wir wollen uns nicht in diesen diesseitigen Lebensunterhalt verstricken lassen, sondern wirklich dem Herrn treu dienen und vorangehen. Und das heißt immer auch, dass wir Opfer bringen müssen. Kein Dienst für den Herrn kann geschehen, ohne dass wir Opfer bringen, Opfer unseres Eigenlebens. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Das gilt für jeden geistlichen Dienst. Ja? Und da müssen wir uns auch prüfen, haben wir da die richtige Haltung. In dem Moment, wo wir Vorsorge für unser Fleisch treffen, wo wir im Diesseitigen aufgehen, dann haben wir keine geistliche Kraft. Das ist klar. Der Herr gibt sie uns doch nicht, dass wir der Karriere nachjagen oder irgendwelche fleischlichen Begierden erfüllen. Dafür kriegen wir keine Kraft vom Herrn. Wir kriegen die Kraft vom Herrn, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen für den Dienst. Dann haben wir Kraft. Und dann müssen wir eben auch diese Dinge einordnen. Wenn wir Widrigkeiten und Schwierigkeiten haben, der Jakobusbrief sagt es knallhart, dann sollen wir uns freuen. Weiß nicht, also so weit bin ich noch nicht, aber ich will mir es zu Herzen nehmen. Ja, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen und Anfechtungen und Widerstände kommt. Aber es ist richtig, ja? Weil ich weiß, ich bin dann auf dem richtigen Weg. Ich folge meinem Herrn nach und der Herr hatte genau dieselben Kämpfe und der Apostel Paulus hatte auch diese Kämpfe. Und wenn ich weiß, es gibt Widerstände und Kampf und Schwierigkeiten, dann weiß ich irgendwo, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja? Und ich weiß auch, der Herr Jesus wird diese Dinge zum Guten wenden. Und das ist das, wo wir Prüfungen und Schwierigkeiten nicht als Anlass nehmen dürfen, uns resigniert zurückzuziehen und zu sagen, naja gut, dann höre ich halt auf zu kämpfen und dem Herrn zu dienen. Das ist mir alles zu schwierig, zu gefährlich. Ich glaube, ich habe es lieber ruhig. Ja? Dann kriegst du ganz andere Schwierigkeiten, da wird es nicht besser. Aber die Schwierigkeiten, die wir haben, wenn wir dem Herrn dienen, das sind gute Schwierigkeiten. Ja? Die sind hilfreich für uns. Und das möchte ich noch einmal auch uns zur Ermutigung lesen. Das ist auch so ein Endzeitkennzeichen. Das steht im Daniel gleich zweimal drin, dass nämlich die Schwierigkeiten, die die Heiligen, die die Diener Gottes haben, dass sie etwas Gutes sind, was Gott gebraucht, um uns zu sichten und zur Bewährung zu führen. Ich lese mal Daniel 11, Vers 32 bis 35. Hier geht es zunächst mal um den jüdischen Überrest in der letzten Zeit, der Drangsalszeit, der geprüft wird. Da geht es also um das Volk Israel, aber wir können das sehr gut auch auf die Situation der Gemeinde in Christus übertragen. Daniel 11, Vers 32 folgende. Und er, nämlich der Antichrist, wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden fest bleiben und handeln. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes. Denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Und dann 12, Vers 10, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Also, Anfechtungen, Schwierigkeiten, Rückschläge, Kämpfe, das ist etwas, was wir brauchen, was der Herr gebraucht, um uns zu reinigen, zu läutern, um unseren Glauben zu vertiefen und von Schlacken zu befreien. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was läutern bedeutet. Ja, das ist dieser Reinigungsprozess, wo Edelmetall von unedlen Beimischungen befreit wird, indem es erhitzt wird, bis es kocht und dann kommen die unedlen Bestandteile als Abschaum nach oben, werden abgeschöpft und dann wird das Ganze nochmal wiederholt und nochmal wiederholt und nochmal wiederholt, bis das Gold lauter und rein ist. Und das ist das, was Gott mit unserem Glauben tut. Und das ist das, weshalb wir nicht erschrecken müssen, wenn wir in solche Bedrängnisse kommen, weil wir wissen, es muss so sein. Es sind Prüfungen, es sind Sichtung und Läuterung. Und ich will mich nah an meinen Herrn halten, dann werde ich genau in der Situation auch überwinden. Warum überwinde ich in den Prüfungen? Nun zunächst mal 1. Korinther 10, weil Gott sie schon vorher abgewogen hat und dafür gesorgt hat, dass ich sie ertragen und bestehen kann. Das ist ja diese tröstliche Verheißung, die wir lesen in Vers 13 in 1. Korinther 10, es hat auch euch bisher nur menschliche Versuchung oder Prüfung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet oder geprüft werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja? Das ist doch eine herrliche Verheißung. Wenden wir die an? Ist uns die bewusst, wenn die Situation kommt? Oftmals denken wir da gar nicht an diese Verheißung, ja? Sondern wir sind manchmal kopflos und panisch, wenn wir in bestimmte Schwierigkeiten kommen. Aber da zeigt uns der Herr, er will uns zum Überwinden führen. Er hat alles schon vorher bedacht, auch den Ausgang, den guten Ausgang, für uns schon geplant. Wir dürfen vertrauen. Und der Herr ist es, der uns zu Überwindern macht. Auch das lesen wir in Römer 8, Vers 37. Das wollen wir auch nochmal uns vor Augen führen. Diese herrliche Verheißung, die wir alle immer wieder auch in diesen Endzeitkämpfen uns vor Augen führen sollten. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also wir sind nicht nur knapp Überwinder, sondern wenn wir uns wirklich an den Herrn Jesus halten, dann überwinden wir mit Abstand und Vorsprung. Wir sind mehr als Überwinder, so kann man es auch übersetzen. Ja? Überstrom, nicht nur ganz knapp, sondern überströmen ist die Gnade, die Kraft, die der Herr Jesus uns schenken will. Sein Sieg ist auch unser Sieg. Wenn wir im Glauben stehen, dann dürfen wir das wissen. Sein Sieg ist auch unser Sieg. Und darauf möchte ich noch einmal eingehen. Die Ursache, warum wir diesen Sieg und diese Kraft nicht so recht erfahren, die liegt ein Stück weit in unserem eigenen Herzen, in unserem eigenen Glaubensleben begründet. Wie gesagt, bei dem Herrn Jesus ist alle Gnade, aller Sieg, alle Kraft in Überfluss bereits vorhanden und liegt für uns bereit. Für jeden, für jedes Kind Gottes, für jeden, der dem Herrn Jesus angehört, ist dieser Sieg bereit. Aber die Frage ist, bin ich bereit und in der Lage, ihn zu ergreifen, ihn auszuleben? Bin ich in der Herzenshaltung, die nötig ist, damit ich diesen Sieg auch wirklich erlebe und erfahre? Das ist eben die Herausforderung, dass wir uns nahe an unseren Herrn halten, dass wir eine ungetrübte Gemeinschaft mit ihm aufrechterhalten in dieser Zeit, damit wir wirklich diesen Kampf und bestehen und diesen Sieg zu unserem Sieg machen können. Das, was uns hindert, die Kraft des Herrn Jesus zu erfahren, da wollen wir uns auch noch mal kurz dran erinnern. Sind so manche Dinge. Unbereinigte Sünde ist eine ganz klare Ursache, dass wir die Kraft des Herrn nicht erfahren und Niederlagen erleiden. Ja? Es ist ganz klar, ich kann nicht mit dem Herrn Jesus leben und in unbereinigter Sünde leben, sie praktizieren, ohne Buße, ohne Bruch damit, ohne Bekenntnis und klare Bereinigung. Da brauchen wir über die Kraft des Herrn Jesus gar nicht zu reden. Wenn solche Dinge da sind, dann gilt einfach, ich muss davon loskommen um jeden Preis und muss diesen Punkt oder diese Punkte in meinem Leben bereinigen. Ja? Das ist der Anfang. Das ist mal ganz klar. Unsere fleischliche, eigensüchtige, unreife Haltung. Wir haben vorher gelesen, unmündige, fleischliche Christen, die in ihren eigenen Lüsten leben, die ein Stück gar nicht den Herrn wirklich tiefer erkannt haben und gar kein Bestreben haben, ihn zu suchen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, auch das kann eine Ursache für Kraftlosigkeit und Schwachheit sein. Ich denke, was heute eine ganz wichtige Ursache ist, ist ein zwiespältiges Herz. Sehr interessant im Jakobusbrief, was wir da lesen, über den, der ein zwiespältiges Herz hat. Und das, fürchte ich, ist die Erfahrung von manchen von uns. Wir lesen das ja über das Gebet um Weisheit, Vers 6 und 7 in Jakobus 1. Da heißt es, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Wisst ihr, das ist ein Problem heute, dass es uns an der einfältigen Hingabe an den Herrn Jesus fehlt. Ich habe es gestern schon auch mal erwähnt. Ja, Römer 12, Vers 1. Ganz Hingabe. Euer Leben stellt es ihm, dem Herrn, völlig zur Verfügung. Und wir haben oft Situationen, wo wir sagen, ich will das Heil des Herrn Jesus, ich will in den Himmel kommen, aber ich will hier auf der Erde auch noch was davon haben, das Leben genießen und meine Ziele verfolgen. Ja? Und das ist ein zwiespältiges Herz. Das geht nicht. Ja? Wenn du mit dem Herrn ganze Sache machst, wenn du wirklich sagst, Herr Jesus, dein Wille geschehe in meinem Leben, ich will mein Leben konsequent dir unterwerfen und anvertrauen, du sollst mein Leben bestimmen, führe es so, wie es dir gefällt, dann sind wir in der richtigen Haltung, wo der Herr uns auch mit seiner Kraft erfüllen kann. In dem Moment, wo ich versuche, die Kraft Gottes für meine eigensüchtigen Wünsche und Begierden zu benutzen, wird sie uns entzogen. Das macht der Herr nicht mit. Da könnte man im Jakobus 4 noch ein paar andere Dinge am Anfang zitieren, das können wir jetzt nicht. Aber es gibt da eben eine ganz wichtige seelsorgerliche Ermahnung in Jakobus 4 für diese Krankheit des geteilten Herzens. Da lesen wir in Vers 7 und 8, Jakobus 4. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Noch einmal, heiligt, das Herz heiligen heißt, ich stelle es Gott ganz zur Verfügung. Ich weihe es, ich setze es beiseite für Gott. Mein Herz, da soll nichts Sündiges und Weltliches und Falsches Raum haben, sondern es soll ein Heiligtum sein für den Herrn. Raum sein für den Herrn. Das heißt, heiligt eure Herzen. Ja? Also wenn wir ein geteiltes Herz haben, wenn wir ein Stück hin und her gerissen sind zwischen den Lüsten der Welt und unserer eigenen Selbstverwirklichung und dem Dienst für den Herrn, dann müssen wir einen Schnitt machen im Glauben und unser Herz ganz für den Herrn zur Verfügung stellen. Dann wird auch die Kraft des Herrn uns erfüllen. Der Herr gibt uns seine Kraft nur für seine Nachfolge und seinen Dienst, nicht für unseren Ego-Trip. Ganz einfach ausgedrückt. Ja? Und daran liegt eben viel Kraftlosigkeit und Schwachheit und Versagen unter den Gläubigen. Ja? Wenn wir wirklich mit dem Herrn Gemeinschaft pflegen, dann werden wir erleben, wie seine Kraft uns stärkt, wie wir dann auch ja, das Zurückweichen vor Menschen, vor Menschenfurcht, vor menschlichen Umständen und Widrigkeiten überwinden können. Wir haben oft Angst, wir gehen zurück, wenn wir merken, da gibt es Probleme, die türmen sich vor uns auf, anstatt im Glauben und Vertrauen mit dem Herrn durchzugehen. Und dann merkt man plötzlich, wie die Israeliten vor dem Roten Meer, ja, der Herr teilt ja das Meer, ich habe ja plötzlich einen Weg durchzugehen, aber der war vorher nicht sichtbar. Ich muss erstmal im Glauben auf das Problem zugehen. Und dann plötzlich zeigt sich der Weg, ja. Und dieser Glaube, der fehlt oft. Dann sagen wir, ja, ich stehe vor einer Mauer und ich komme einfach nicht durch. Ja, aber wenn der Herr dir sagt, geh vorwärts, dann musst du einfach vorwärts gehen und dann sorgt er dafür, dass plötzlich eine Bresche in dieser Mauer ist und du kannst durchgehen. Ja? Das ist dieser Glaubensweg, den wir gehen sollten. Und dafür müssen wir unser Herz erstmal vom Herrn reinigen lassen und auf ihn neu ausrichten lassen. Und das ist eben wichtig, dass wir verstehen, wir haben die Kraft nicht in uns, sondern in dem Herrn. Ja, die Kraft, um gegen den Strom zu schwimmen, der Sieg in den Widrigkeiten unseres Alltags, unseres Dienstes, er kommt von dem erhöhten Herrn. Und wenn wir das im Glauben ergreifen, dass wir mit Christus eins gemacht sind und wenn wir auch so leben, das heißt im Glaubensgehorsam, dann wird diese Kraft des Herrn uns durchtragen. Ich möchte das noch einmal kurz erwähnen, das können wir heute nicht ausführen, aber dieses mit Christus gekreuzigt sein und auferweckt sein ist der Schlüssel zu einem Leben in geistlicher Kraft. Und ich lese noch mal Galater 2,20 mit uns. Da sagt es der Apostel Paulus in einem einzigen Vers. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, mein seelisches Eigenleben ist tot, ist mit Christus gestorben, hingerichtet. Hat kein Recht mehr, sich auszutoben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis. Ja? Wenn ich in dieser Hingabe an den Herrn lebe, wenn ich mein Eigenleben in den Tod gebe, dann wird der Herr seine Auferstehungskraft in mir entfalten. Er lebt sein Auferstehungsleben durch mich und dann habe ich Kraft. Dann kann ich überwinden. Dann kann ich dem Herrn dienen in dieser Endzeit, in der so vieles mich abwärts ziehen will. Christus in mir, nicht ich selbst. Und dieses Geheimnis, das sollten wir wirklich tiefer verstehen und auch ausleben. Römer 6, will ich auch noch mal 2, 3 Verse lesen. Da steht es ausführlicher drin, was Gott uns geschenkt hat. Das fühlen wir nicht, das spüren wir nicht, das müssen wir im Glauben annehmen. Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also ich bin eins gemacht durch den Geist Gottes, durch die Wiedergeburt, mit dem Kreuzestod Christi. Der Tod Christi ist der Tod meines fleischlichen Eigenlebens. Das darf ich im Glauben ergreifen. Und auf der anderen Seite, die Auferstehung Christi ist auch meine Auferstehung in der Kraft des Geistes zu einem neuen Leben. Ja, das darf ich im Glauben ergreifen. Und diese Kraft wird real in meinem Leben sich auswirken, wenn ich im Glaubensgehorsam diese Stellung in Christus auch wirklich einnehme. Vers 5, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ja? Also ich darf dieses Auferstehungsleben, diese Auferstehungskraft des Herrn im Glauben anziehen. Ich darf wissen, wenn ich mich dem Herrn zum Dienst zur Verfügung stelle und nicht dem Eigenwillen mit Ehrgeiz und fleischlichen Motiven diene, dann wird mir der Herr Jesus die Kraft seiner Auferstehung und den Sieg seiner Auferstehung schenken. Er wird wirksam werden in meinem Leben, in Schritten des Glaubensgehorsams. Und diesen Weg, das kann ich nur jeden ermutigen, diesen Weg so zu gehen, da empfangen wir die nötige Kraft, wirklich auch zu überwinden. Und eines will ich auch noch erwähnen kurz, Epheser 2, Vers 6, da ist nämlich noch etwas ganz Wunderbares und Wichtiges uns mitgeteilt. Das fühlen wir nicht, das spüren wir nicht, aber es ist Realität. Epheser 2, Vers 6, Gott hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wisst ihr, manchmal kommen wir uns völlig verstrickt und zugedeckt mit irdischen Problemen vor. Und da müssen wir uns vor Augen führen, Moment mal, eigentlich ist meine Stellung im Geist im Himmel, mit Christus zu sein, zur Rechten Gottes, dort ist meine Stellung. Ich bin mitversetzt mit Christus in die himmlischen Regionen. Das heißt, im Geist darf ich die ganzen Probleme hier auf der Erde von oben betrachten. Von der Perspektive des Siegers, von der Perspektive meines Herrn aus. Und ich denke, das war auch das Geheimnis des Apostels Paulus, warum er die schlimmsten Schwierigkeiten überwinden konnte, weil er wusste, ich bin mit Christus diesen Problemen im Prinzip schon enthoben. Der Herr hat mir schon den Sieg geschenkt. Ich bin schon am Ziel angelangt in Christus. Und er sagt ja in Kolosser 3, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ist das eine Stellung der perfekten Sicherheit und des Sieges und des Friedens? Kann der Teufel noch an mich ran, wenn ich mit Christus in Gott verborgen bin? Ja? Das sind diese Dinge. Wenn wir das verstehen, dass wir so mit dem Herrn eins sind, dass er uns sozusagen mitgenommen hat in die Himmelsherrlichkeit im Geist. Im Leib sind wir noch hier auf der Erde, das merken wir oft genug. Aber im Geist dürfen wir diese Stellung in Christus einnehmen. Und dann haben wir den Sieg und dürfen das auch wissen, dass wir den Sieg haben. Und dann dürfen wir auch erleben, durch alle Schwierigkeiten hier auf der Erde durch, dass der Herr Jesus uns diesen Sieg auch tatsächlich schenkt in der Praxis. Dass wir durchkommen, dass wir Überwinder werden. Und das ist eigentlich Gottes Ziel, dass wir immer mehr unsere Stellung in Christus erkennen, dass wir heranreifen zur vollen Mannesreife in Christus und dass wir dann auch verstehen, dass der Herr Jesus uns in allen Dingen die Kraft geben will, in seinem Dienst voranzugehen. Dann brauchen wir nicht resigniert zurückweichen, dann müssen wir uns nicht passiv und apathisch treiben lassen in dem Endzeitstrom, sondern wir haben Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Möchte der Herr uns diesen Blick schenken, diesen Glaubensblick auf ihn? Er ist der große Überwinder. Er hat überwunden. Er hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Und in ihm haben auch wir überwunden und können Tag für Tag neu in der Praxis überwinden. Und das ist so wichtig, dass wir da die Glaubensstellung einnehmen. Vielleicht noch aus dem Alten Testament ein Schattenbild dazu. 5. Mose 31, der Zuspruch, den Gott den Israeliten gibt für die Eroberung des gelobten Landes. 5. Mose 31, Vers 6. Da sagt der Herr: Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Und das gilt auch uns. Wir erinnern uns, dass unser Herr gesagt hat, für den, der ihm dient: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das gilt nicht für die, die auf ihren eigenen Wegen eigensüchtige Dinge treiben, sondern das gilt für die Jünger des Herrn, die ihm dienen, die in seinem Werk beschäftigt sind. Die haben diese Verheißung und die haben wir, wenn wir dem Herrn uns so zur Verfügung stellen. Und dann im Neuen Testament, eben aus dem Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15, auch noch diese ermutigenden Verse zum Abschluss, wo genau eigentlich der Sieg der Auferstehung, den der Herr Jesus errungen hat, ausführlich beschrieben wird. Und am Schluss dieses Kapitels ermutigt der Apostel Paulus die Diener Gottes. Diejenigen, die dem Herrn sich zur Verfügung stellen, die kämpfen, die in Schwierigkeiten sind, die angefochten sind. Und da sagt er von diesen Dienern Gottes, Vers 57 und 58, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also damit dürfen wir immer wieder rechnen. Durch den Herrn haben wir Sieg über die Widrigkeiten, Sieg über Müdigkeit, Sieg über den Widerstand von Menschen, über Verleumdungen, über Versuchungen zur Sünde, über die Angriffe des Feindes, über all das hat der Herr Jesus uns den Sieg gegeben und wir haben diesen Sieg in ihm. Und dann geht es weiter, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Eine der größten Angriffsflächen des Feindes heute ist oftmals die Entmutigung. Dass man sagt, so wie Elia, ich habe meine Kräfte verschlissen und es ist niemand mehr übrig, der dem Herrn noch treu ist und jetzt kann ich es gerade bleiben lassen und resigniere und höre auf damit. Ja? Und dahin will uns der Teufel gerne bringen, aber das ist völlig verkehrt und da gibt es keinen Grund dazu. Ja? Wir dürfen wissen, auch wenn es schwierig ist, wenn vielleicht noch nicht viele Früchte sichtbar sind, weil wir diesem herrlichen Herrn Jesus Christus dienen, wird unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Er wird die Frucht bringen, hervorbringen, zu seiner Zeit, zur Ehre seines Namens. Es geht nicht um unsere Ehre, dass wir viel Frucht sehen, sondern es geht darum, dass wir treu sind, dass wir die Arbeit tun, die der Herr uns aufgetragen hat, dass wir nicht zurückweichen und dass wir wissen, in dem Herrn, durch den Herrn Jesus wird unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Möge der Herr uns alle in dieser Weise stärken und ermutigen, wenn wir von hier wieder an unsere jeweiligen Wirkungsstätten gehen, wo der Herr uns hingestellt hat, wo die Arbeit und die Mühen auf uns warten und die Widerstände, dass wir uns erinnern, wir dürfen aufblicken auf den Herrn Jesus, wir dürfen in ihm Kraft haben, Gnade und Sieg für unseren Dienst. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, ach, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir am Ende dieser Tage doch noch einmal einen Blick tun durften auf das, was dein Wort offenbart über dich, der du der große Sieger und Überwinder bist. Ja, du tröstest die Deinen und sagst uns allen, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr Jesus, und wir dürfen das wissen, wenn wir angefochten sind und in Schwierigkeiten sind, wenn wir auch manchmal mit Kraftlosigkeit und Mutlosigkeit zu kämpfen haben angesichts mancher Widerstände und Herausforderungen an den Orten, wo du uns hingestellt hast, dass wir doch bei dir den Sieg haben, dass wir bei dir auch die Kraft haben. Schenke doch Gnade, dass wirklich wir auch diese Gemeinschaft mit dir vermehrt suchen, dass du uns auch bewusst machst, wo vielleicht in unserem Leben noch Dinge sind, die wir klären, die wir bereinigen müssen, wo wir vielleicht unter dieser Krankheit eines zwiespältigen Herzens leiden. Da möchtest doch du unsere Herzen durchleuchten, uns reinigen und freimachen von allem, was eigensüchtig und fleischlich und sündig ist und uns hindert, in der Gemeinschaft mit dir voranzugehen. Herr, wir brauchen so dringend in der heutigen Zeit deine Gnade und Kraft. Wir bitten dich, dass du uns dieses Geheimnis auch tiefer lehrst und zeigst, was es bedeutet, mit dir gekreuzigt und gestorben zu sein, mit dir auferweckt, mit dir versetzt in die Himmelswelt, dass wir wirklich diesen Sieg auch wirklich ergreifen können, der uns verheißen und versprochen ist in dir. Herr, so ermutige du jeden Einzelnen, stärke jeden Einzelnen von uns, schenke, dass wir wirklich mit diesem Blick auf dich in den Alltag gehen, wo du uns auch begleiten und stärken und leiten willst. Wir preisen dich und rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen.